Deutschland, 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 Deutschland. Oh yeah, am Samstag geht es wieder los und es wird spannend, Freunde. Deutschland gegen Frankreich. Und ich oute mich, das ist echt mal wieder ein Länderspiel, dem ich seit langer Zeit zum ersten Mal mit Vorfreude und ein bisschen Aufregung entgegenblicke. Oder bin ich sicher nicht allein? Oder Jens, wie ist bei dir? Hast du Bock auf das Spiel? Bist du gespannt? Bist du nervös? Bist du so glücklich, wie du es vielleicht noch nie vorher in deinem Leben warst?
Hi Nils, ja, also ich bin schon ein bisschen angespannt, muss ich sagen, denn wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Letzte Länderspielabstellphase vor der EM. Richtig, richtig spannend. Neue Spieler, die dazugekommen sind. Ja. Spieler, die nicht dabei sind, von denen man es möglicherweise erwarten konnte. Also von daher, es wird spannend, denn jetzt müssen die Jungs am Wochenende und auch dann gegen die Niederlande liefern.
Ja, es ist viel passiert und der Kader für die Länderspiele steht. Julian Nagelsmann hat nicht zu viel versprochen, muss man sagen. Er hat für die ein oder andere Überraschung gesorgt und ist nicht vor unbequemen Entscheidungen zurückgeschreckt. Die Dortmunder sind bis auf Niklas Füllkrug alle gestrichen. Gosens nicht dabei, Goretzka nicht dabei, dafür viele Stuttgarter, Leverkusener, Alex Pavlovic und mit Jan-Niklas Beste sogar ein Spieler von Heidenheim. Also Jens, ist dieser Kader für dich jetzt das fleischgewordene Leistungsprinzip oder stecken doch einige Überlegungen darin, die noch anderer Natur sein könnten?
Also ich glaube schon, dass er sich stark an dieses Thema Leistungsprinzip gehalten hat. Er hat das, glaube ich, in der PK relativ häufig mit dem Wort Momentum umschrieben. Also, dass er Spieler eingeladen hat, die im Moment in der Bundesliga oder in ihren Vereinen eine gute Zeit haben. Das hat er definitiv gemacht. Also, wenn man mal sieht, dass Stuttgarter dabei sind, die ja im Moment da auf Platz 3 definitiv wohl in die Champions League einziehen werden. Einige Spieler auch von Leverkusen. Da kann man schon sagen, dass er schon Spieler mitgenommen hat, die im Moment gute Leistungen in ihren Vereinen bringen.
Was ist denn mit Leon Goretzka? Bringt er momentan nicht gute Leistungen für seinen Verein?
Ich glaube schon, dass er gute Leistungen für seinen Verein bringt, aber möglicherweise, als sich so dieser Plan in Nagelsmann festgesetzt hat, seine Spieler zu nominieren, das liegt ja wahrscheinlich auch schon ein paar Wochen zurück, da hatte Goretzka jetzt nicht seine allerbeste Phase, wenn man auch mal so in die Richtung die Leverkusen-Spiele, Lazio und auch Bochum zurückblickt. Danach ging es definitiv wieder bergauf, das ist so, aber vielleicht diese Delle, die hat noch ein bisschen was damit zu tun, dass er Leon Goretzka nicht dabei hat. Und man muss ja auch sagen, dass Leon Goretzka, seitdem er bei der Nationalmannschaft ist, eigentlich keinen wirklichen Platz hat, auch im Team. Er hat auch unter Flick nicht immer Stamm gespielt. Er war nicht immer die Stammkraft, auf die Flick jetzt auch immer gesetzt hat. Und bei Nagelsmann war das ja in den vergangenen Länderspielen auch so. Also vielleicht sieht er Leon Goretzka auch gar nicht so sehr für seine Rollen, die er jetzt in der Nationalmannschaft auch braucht, um erfolgreich zu sein bei der EM.
Das ist, glaube ich, genau das Stichwort. Was ich wirklich extrem interessant fand bei dieser Julian Nagelsmann-PK, war einerseits, wie du sagst, Momentum war ihm ganz wichtig, aber auch diese Rollen. Er sagt zum Beispiel: Am Ende ist es wichtig, dass wir von den Einzelspielern vielleicht nicht die 20 talentiertesten finden oder mit dem größten Namen oder den größten Clubs, sondern dass wir die 20 zueinander passenden finden. Und zu Goretzka hat er ja ganz explizit auch nochmal was gesagt. Er meinte zwar, ja, seine Leistung ist stabiler in den letzten Spielen. Trotzdem geht es auch darum, die passenden Spieler für die Rollen zu finden.
Ja, Rollen war neben Momentum das meistgenutzte Wort. Um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast oder was Nagelsmann in seinem Zitat gesagt hat, das widerspricht ja ein bisschen dem, was er beim vergangenen Mal gemacht hat, nämlich im November, als die Mannschaft zusammengekommen ist, als er dann gesagt hat, wir müssen versuchen, so viele Topspieler wie möglich auf den Platz zu bekommen. Wir erinnern uns an Havertz auf links, auf der Linksverteidigerposition, und er hat es damals argumentiert, dass er versucht hat, alle Topspieler in der Mannschaft unterzubringen. Also gab es da ja wohl jetzt schon auch einen Sinneswandel bei ihm.
Ja, ich glaube, und Hummels ist da das nächste Beispiel, der vielleicht jetzt auch gerade nicht so das Momentum hat, aber da ist ja auch interessant, dass er ihn nicht mitnimmt. Und ich glaube, Hummels und Goretzka ist derselbe Fall. Er sieht sie nicht in der ersten Elf.
Ja.
Und ich glaube, er denkt, wenn er die auf die Bank setzt, könnte es halt mehr Trouble geben als zum Beispiel mit einem Alex Pavlovic im Mittelfeld, der auch gut drauf ist und der total happy sein wird, dabei zu sein und dann halt irgendwie keinen Stress macht. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidende Nagelsmanns Kopf. Er hat eine Stammmannschaft und er hat Spieler, die dann darum kämpfen, reinzukommen, die challengen im Training, aber die nicht aufbegehren da im zweiten Glied. Mhm.
Ja, das ist schon so. Jetzt muss man sagen, Pavlovic hat sich, glaube ich, abgemeldet für die Länderspielphase jetzt, genau, ja. Mit seinem Infekt. Er hat ja gegen Darmstadt, glaube ich, noch ein blaues Auge davon getragen. Da hat man schon gedacht, oh, wird das knapp. Und jetzt hat er sich doch wegen einem Infekt abgemeldet. Also von daher, er ist jetzt erstmal raus. Aber ich sehe es genauso wie du. Man hat so das Gefühl, er hat jetzt schon seine Stammelf klar im Kopf.
Ja,
Neuer wird spielen, Tah wird spielen, Rüdiger wird spielen, über rechts wird Kimmich spielen, auf der linken Seite, glaube ich, ist es noch offen. Mhm. Da könnte Raum oder auch Henrichs spielen. Mhm. Mittelstädt kommt natürlich jetzt aus Stuttgart dazu. Und dann ist klar dadurch, dass er Groß mitgeholt hat, dass Groß spielen wird, dass er einen Arbeiter nebendran braucht. Das hat er in der PK auch gesagt. Gündogan spielt als sein Kapitän. Also von daher, er hat schon eine ganz, ganz klare erste Elf im Kopf und füllt es dann hintendran auf mit Spielern, die vielleicht einfach froh sein können, dass sie mal in der Nationalmannschaft dabei sind.
Und wie finden wir das jetzt? Ich meine, es ist ja nun ein Ansatz, den man wählen kann, um sich zu sagen, okay, ich habe hier meine klare erste Elf. Man könnte ja aber auch sagen, ich habe das eben nicht und ich setze noch mehr auf den Konkurrenzkampf und ich nehme eben extra deswegen auch einen Goretzka mit, weil klar ist, der will spielen und da gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Hauen und Stechen. Mhm. Kannst du dem Ansatz von Nagelsmann was abgewinnen?
Also ich kann dem zumindest folgen oder zumindest so, wie Nagelsmann auch immer argumentiert, dass er sagt, dass auch sein Einfluss auf Taktik und so weiter als Nationaltrainer natürlich beschränkt sind, weil er eben nicht so viele Trainingseinheiten auch mit den Teams hat und deswegen vielleicht auch dann nicht unterschiedliche Formationen, unterschiedliche taktische Ausrichtungen trainieren kann in dem Maße, wie es vielleicht auch möglich ist und dass deswegen auch in das, was er jetzt als erfolgsversprechend ansieht, dass da halt ein Goretzka im Moment weniger gut reinpasst, weil er für ihn einfach keine Rolle definieren kann, die er in seinem taktischen Gebilde dann findet. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich bin aber schon eher ein Typ, der sagt, hol die besten Spieler und bring einen Konkurrenzkampf ins Laufen, dass jeder wirklich vielleicht dann auch nochmal die paar Prozent vielleicht auch auf seinem Mitspieler oder sowas rauskitzeln kann. Das Niveau im Training, dass das so hoch ist, dass man schon versucht, da auch immer die Mannschaft als Mannschaft irgendwie auch stärker zu werden insgesamt.
Ich glaube, das Schwierige ist halt zu sagen, was sind die besten Spieler, ne? Weil du kannst natürlich einerseits sagen, wer ist gerade gut dabei, hat eine gute Form. Auf der anderen Seite macht gute Spieler natürlich auch immer Erfahrung aus. Und die können natürlich zwangsläufig die jungen Spieler nicht so haben wie die älteren. Deswegen ist das gar nicht so leicht dann zu sagen, was sind denn jetzt wirklich aktuell die Besten. Mhm. Auf jeden Fall kann man sagen, er hat eine Auswahl der absolut formstärksten Spieler da gerade zusammengestellt. Ja. Und das ist sicherlich kein schlechter Grundgedanke.
Ja, also ich glaube auch, da hast du auch total recht, du hast das Wort Erfahrung eben gesagt. Ich glaube, er hat die besten Vereinsspieler der Bundesliga und sagen wir mal der Deutschen, die sonst noch in der Welt unterwegs sind, die hat er ausgewählt. Aber hat er auch genug Erfahrung, internationale Erfahrung mit in seinem Team? Man muss sich ja mal vorstellen, so ein Turnier dauert im besten Fall 4 Wochen. Das haben halt Spieler wie Goretzka, auch wie Hummels einfach schon mitgemacht. Goretzka spielt jetzt gegen den FC Arsenal im Champions League Viertelfinale. Ich habe keine Ahnung, wie viele internationale Spiele er schon gemacht hat, wenn man auch mal die Nationalspiele dazu rechnet. Das sind Erfahrungen, ich weiß nicht, ob man darauf verzichten sollte.
Aber du hast ja eine starke und auch erfahrene Achse. Also wenn du jetzt einen Neuer im Tor hättest und hast einen Rüdiger davor in der Innenverteidigung, hast einen Groß im defensiven Mittelfeld, ich weiß nicht, ob er Müller spielen lässt. Ich wäre ja schwer dafür, weil das auch gerade bei den Bayern wieder gut funktioniert. Müller und dann einfach vorne zum Beispiel, wir haben ja auch noch den Gündogan, ne?
Das ist natürlich Gündogan genau müsste dabei sein.
Vorne wird es natürlich dann schon eng und wenn du halt einen Musiala unten Wirtz spielen lassen wollen würdest, hast du ja eigentlich schon vorne keinen mehr. Also das ist schon ein Puzzle, was er da zu lösen hat.
Ja.
Wir werden es mal abwarten am Samstag und ich bin wirklich auf die Aufstellung jetzt schon total gespannt, aber ich bin bei dir, ich glaube, das Konstrukt steht und er wird wahrscheinlich auch versuchen, jetzt 2 Spiele ziemlich mit diesem Konstrukt zu spielen und dann halt durch die Einwechslung ein bisschen was ausprobieren. Mal gucken. Ein anderer Aspekt, auf den wir noch zu sprechen kommen sollten bei dieser PK, war auch seine Antwort auf die Frage nach seiner persönlichen Zukunft. Er hat ja jetzt nur einen Vertrag bis einschließlich zur EM und die Frage ist ja, macht er danach als Bundestrainer weiter oder nicht? Und offenbar könnte es gut sein, dass Nagelsmann diese Entscheidung gar nicht vom Abschneiden der Europameisterschaft abhängig macht, denn es scheint im Bereich des Möglichen zu liegen, dass er bereits vorher bei einem Verein unterschreibt. Er sagte bei der PK, ich habe schon gesagt, am Ende bin ich vor der EM wenn ich vor der EM ein Vertragsangebot vorliegen habe, mit dem ich zufrieden bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich vor der EM unterschreibe. Aktuell habe ich keine Zettel da liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas vor der EM passiert, ist gegeben. Stand jetzt ist aber die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass nichts vor der EM passiert. Dass es mein Wunsch ist, die Zukunft zu regeln, ist wahrscheinlich normal. Den habe ich. Interessante Aussage.
Finde ich auch, weil ich hatte das ein bisschen anders verstanden bei seiner Antritts-PK. Bei seiner Antritts-PK hat er irgendwie schon klar gemacht, das ist jetzt mein Job, ich fokussiere mich hundertprozentig auf ein gutes Abschneiden bei der EM und davon mache ich abhängig, ob ich als Bundestrainer weitermache oder nicht oder ob der Verband mich dann als Bundestrainer überhaupt noch haben will. Ich fand es schon auch wirklich bemerkenswert, dass er sich da jetzt quasi auch als Vereinstrainer wieder ins Schaufenster gestellt hat. Das hätte man aus meiner Sicht auch anders kommentieren oder moderieren können.
Ja. Und er hätte ja zwei Möglichkeiten gehabt. Er hätte ja auf der einen Seite das gar nicht zum Thema machen können. Er hätte ja sagen können, wir spielen jetzt gegen Frankreich, wir haben die EM vor der Brust, das ist jetzt überhaupt kein Thema für mich und sollte es eben auch nicht
Fokus
sein.
Auf die EM.
Genau. Ja. Und wenn er schon was dazu sagt, dann hätte man es auf jeden Fall eben auch anders machen können. Und ich finde schon ein wirkliches Commitment zum DFB, das hätte jetzt anders geklungen. Er hat jetzt nicht unbedingt ein Bewerbungsanschreiben abgegeben für die Nationalmannschaft und es wäre ja mal interessant zu sehen, was da dahinter steckt. Also hat er jetzt in den paar Monaten gemerkt, okay, das ist nicht die Arbeit, wie ich jetzt in meinen jungen Jahren arbeiten will. Ich möchte täglich mit der Mannschaft arbeiten oder spürt er da innerhalb des DFBs irgendwie Gegenwind oder geht es ihm auf den Sack, dass medial jede Entscheidung abgewogen wird und kritisiert wird. Also keine Ahnung, da gibt es ja viele mögliche Gründe, aber auf jeden Fall klingt es tatsächlich eher so, dass er diesen total begehrten Job auch wieder abgeben würde.
Ja, und so wirkte er auf mich im Rahmen der PK. Also ich habe eben die Antritts-PK schon mal erwähnt, da hat er irgendwie Euphorie ausgestrahlt. Er war Feuer und Flamme, hat gesagt, ey, wenn man die Chance hat, Bundestrainer zu werden, dann muss man die ergreifen. Und irgendwie fühlte sich das diesmal schon wieder anders an. Ja. Er war sehr nüchtern, er war sehr kühl. Ich fand, er war manchmal auch teilweise süffisant, hat er auf Fragen geantwortet. Also er hat für mich jetzt nicht so dieses Feuer versprüht, jetzt EM. Wir tun jetzt alles dafür und alles, was danach kommt, ist erstmal zweitrangig. Sondern er hat gesagt, ja, also gucken wir mal, was ist. Ja, das kann ich gerne auch vorher noch regeln. Das fand ich ein bisschen unglücklich, muss ich sagen.
Ja, bin ich bei dir. Schauen wir mal, wie die EM läuft und schauen wir mal, was mit Nagelsmann dann passiert, wer dann etwaiger nächster Bundestrainer wird. Gibt ja ein paar Kandidaten, denn es sind ja ein paar Trainerposten frei geworden, unter anderem jüngst in Wolfsburg.
Genau.
Am vergangenen Sonntag hat sich der VfL Wolfsburg von Trainer Niko Kovac getrennt, der zuletzt 11 Spiele ohne Sieg geblieben war und in diesem Jahr noch komplett ohne Sieg war. Und ja, was können wir zu Kovac sagen? Du hast dich doch gut eingelesen, Jens.
Ja, ich habe Niko Kovac auch ein bisschen verfolgt in den vergangenen Wochen und Monaten sogar schon, weil es da schon im vergangenen Jahr, sagen wir mal, Kommentare auch gab in seine Richtung, dass Vereinsführung, Team und Trainer jetzt nicht so hundertprozentig zusammenfassen. Ich glaube, ich hatte dir im Oktober oder sowas schon mal so einen kleinen Beitrag aus dem Kicker geschrieben, wo es auch um das Thema Kommunikation ging. Bei dem Wort sind wir natürlich irgendwie hellhörig geworden. Ja. Und da hat man schon auch gemerkt, dass es da Themen in der Mannschaft gibt. Und man muss halt auch einfach sagen, er hat in der vergangenen Saison seine Ziele auch verfehlt. Also sie haben es mit Wolfsburg nicht nach Europa geschafft, obwohl sie lange auch auf dem Europapokalplatz waren. Am Ende haben sie dann in der Rückrunde nicht mehr so performt wie in der Hinrunde in der vergangenen Saison. Und ich glaube, damals gab es, oder was man so hört, gab es damals halt auch schon Stimmen, die gesagt haben, ist Niko Kovac wirklich der Trainer, der diese Mannschaft weiterentwickeln kann? Und dass man ihm jetzt auch so lange Zeit gegeben hat nochmal, das fand ich auch, sagen wir mal, bemerkenswert, weil sie haben in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Mhm. Und das ist nur bei Darmstadt 98 so. Von daher hat man schon deutlich auch gemerkt, dass es da nach unten ging mit dem Team.
Und das ist ja das eine, so der sportlich ausbleibende Erfolg, aber ihm werden ja durchaus noch ein paar andere Sachen vorgeworfen.
Ja, ist auch auf jeden Fall so, was ich eben schon gesagt habe, so dieses Verhältnis zur Mannschaft und gerade auch die Kommunikation mit der Mannschaft, das soll wohl nicht so astrein gelaufen sein. Also aus dem Umfeld hat man so Kommentare gehört wie, ja, Kovac ist halt ein Trainer alter Schule, so der Typ Magath. Er hat relativ viel rotiert, auch jetzt in der Hinrunde dieser Saison, sodass die Spieler aber auch nicht abgeholt wurden, warum sie jetzt wieder rausrotieren, nachdem sie eigentlich auch gut gespielt haben. Also auch das, was wir immer mal ansprechen hier im Podcast, wie wichtig es auch ist, Gespräche zu führen, das Team mitzunehmen, die Leader mitzunehmen. Und ein Beispiel ist natürlich, was so vergleichbar ist vielleicht mit Tuchel und auch Thomas Müller in München, ist natürlich auch der Fall Maxi Arnold, der quasi das Wolfsburger Aushängeschild ist, seit vielen, vielen Jahren im Verein, auch Kapitän, der auch immer mal wieder aus der Mannschaft rausrotiert ist, wo man sich hinterher gefragt hat, warum? Mhm. Warum baut er um diesen Leader nicht eigentlich eine fixe Mannschaft auf? Und das wurde ihm auch von der Vereinsführung vorgeworfen und deswegen hat er auch ein bisschen aufgehört, zu rotieren. Wirklich Erfolg hat es ihm nicht gebracht. Möglicherweise, wie man das ja immer so schön sagt, hatte er die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt auch schon verloren.
Oh Gott, 3 Euro bitte ins Phrasenschwein.
Jawohl, wir brauchen sowas. Ja?
Ich sag mal, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass der in der Kommunikation, also Niko Kovac in der Kommunikation, ein bisschen anstrengend sein kann. Ich finde, wenn du ihn auch bei den Pressekonferenzen teilweise erlebst, er wirkt schon so ein bisschen knorrig.
Ja.
Und ich glaube durchaus auch, dass das seine Spieler zu spüren bekommen. Und wenn dann einer eben so knorrig ist und vielleicht auch zu wenig redet und dir eben zu wenig sagt, darum spielst du nicht, und vielleicht eher so kritischer Schleifer ist, das wird, glaube ich, einfach auch mit der jüngeren Spielergeneration immer schwieriger, so eine Art der Führung durchzusetzen. Ja. Und das siehst du bei den Unternehmen eben genau wie bei den Fußballvereinen. Diese Art Trainertyp kommt immer weniger an. Und wenn du es dir dann eben noch mit ein paar gestandenen Spielern versaust, dann verdirbst du dir natürlich irgendwie das mannschaftsinterne Klima. Und dann wirst definitiv du immer Probleme kriegen.
Und interessant an dem Punkt, genau was du sagst, ist ja auch noch, dass sich Wolfsburg, wie viele andere Bundesliga-Vereine, auch darauf fokussieren wollten und auch nach wie vor wollen, dass sie eben junge Spieler einkaufen, sie weiterentwickeln und dann auch für viel Geld weiterverkaufen. Mhm. Und da passt eben genau so ein Trainertyp, Niko Kovac, auch gar nicht so gut dazu. Ja. Von daher, das hätte man aber vielleicht schon nach der ersten Saison feststellen können und sagen können, okay, das passt jetzt nicht zusammen und wir sehen uns nach einem anderen Kandidaten um. Und sie haben einen gefunden, Ralf Hasenhüttl wird neuer Trainer oder ist neuer Trainer beim VfL Wolfsburg. Wir haben Mittwoch, wir nehmen heute am Mittwoch auf. Am Montag wurde er dann in der Pressekonferenz dann auch vorgestellt. Ich glaube, er hat Sonntag schon zugesagt. Montag war dann auch eine Pressekonferenz. Und da hat er auch nochmal sehr deutlich gesagt, was er so auf seinen Zettel geschrieben bekommt, nämlich eben die jungen Spieler weiterzuentwickeln, wie er das auch in seiner Zeit bei RB Leipzig gemacht hat und auch dann in den Jahren, wo er bei Southampton dann tätig war. Also von daher haben sie sich jetzt möglicherweise genau so einen Trainer geholt, der die Mannschaft wieder nach vorne bringen kann. Und man muss ja auch mal sagen, wir sprechen in den vergangenen Wochen und Monaten ja auch immer mal über die Marktwerte. Wenn man mal auf den VfL Wolfsburg guckt, wenn es um den Gesamtmarktwert der Mannschaft geht, dann liegen sie damit auf Rang 5 hinter Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund. Und dann kommt schon Wolfsburg. Mhm. Und sie sind im Moment, auf welchem Tabellenplatz sind sie? 14. oder 14. Das ist dann auch einfach nicht gut genug. Ja. Und deswegen kann man schon auch verstehen, warum sie jetzt diese Entscheidung getroffen haben. Ist es zu spät? Kann man immer darüber diskutieren, das weiß man nicht. Ne? Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt war es klar, dass was passieren muss. Und
ich kann mir gut vorstellen, dass der Hasenhüttl das da ganz gut hinbekommt mit seiner Art. Weil das ist auch ein Zupacker, aber ich glaube, er hat ein bisschen mehr Empathie vielleicht als Niko Kovac. I don't know.
Auf jeden Fall.
Interessante Personalie im weitesten Sinne im VfL-Kosmos ist ja auch Max Kruse. Von Max Kruse hört man irgendwie in den letzten Monaten sehr, sehr viel, auch viel aus der Boulevardpresse. Und es gibt viele, viele nette Anekdoten. Vielleicht erstmal zu Max Kruse. Ein gestandener Bundesligaspieler, hat auch für die Nationalmannschaft ein paar Spiele gemacht.
Ja, 14 Länderspiele
gemacht, genau, und hatte Stationen in Bremen, St. Pauli, Freiburg, Gladbach, Wolfsburg, wieder Bremen, Fenerbahce, Istanbul, Union Berlin, wieder Wolfsburg und schließlich Paderborn.
Hast du genug Luft geholt, Nils? Ja, mein Gott, ich habe gedacht, du fällst hier tot um.
Und also das Jüngste, was man jetzt gehört hat, war eine kleine Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Bundestrainer Jogi Löw. Ja, Jens, dir hat die Geschichte besonders viel Freude bereitet. Möchtest du sie erzählen?
Ja, ich fand's super. Man muss vielleicht zum Hintergrund sagen, er ist ja er hat bei Paderborn aufgehört, er hat in Paderborn nicht mehr gespielt, ich glaube Ende oder Anfang dieser Saison, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist er jetzt im Moment natürlich, er hat aufgehört, er ist kein Fußballspieler mehr, aber er hat jetzt einen Podcast. Nämlich gemeinsam mit Martin Hanig, seinem ehemaligen Kumpel, mit dem er früher schon in der Jugend zusammengespielt hat und dann auch bei Werder Bremen, glaube ich, in zwei verschiedenen Gelegenheiten wieder mit ihm zusammen war. Und er hat sich halt in seinem Podcast über Jogi Löw und über die DFB-Führung zur damaligen Zeit, sagen wir mal, geäußert, um das mal neutral zu sagen. Er hat nämlich der DFB-Führung Heuchelei vorgeworfen. Worum ging's? Es ging um eine Nacht vor dem Länderspiel am 19. November 2013. Und er sagte, dass seine Nicht-Nominierung für die WM 2014, dieser Stachel scheint noch tief zu sitzen, dass es da auch um Heuchelei ging. Und ja, die Geschichte gefällt mir, weil es so ein typischer Kruse ist, ne? Er sagte nämlich dann dazu in seinem Podcast, wir haben erst Poker gespielt und wie ich halt so bin, komme ich auf dumme Ideen und habe mir dann kurzerhand nach 23 Uhr eine Frau aufs Zimmer bestellt. 5 Minuten später klopft es auf einmal an meiner Tür. Das Herz hat gepocht. Ich wollte durch das Schlüsselloch gucken, aber da wurde die Hand von außen vorgehalten. Ich habe die Tür aufgemacht und da standen Oliver Bierhoff und Hansi Flick. Bierhoff sagte, schick die Frau nach Hause. Über den Rest reden wir morgen. Kruse hat dann tatsächlich auch nach dieser Story am folgenden Tag gegen England gespielt, wurde nach 54 Minuten ausgewechselt, aber dann nicht mehr für die WM 2014 eingeladen. Und das fand er eben heuchlerisch.
Ja, genau. Das war jetzt seine Version. Und dann hat sich Jogi Löw dazu geäußert. Und er sagt, die Wahrheit ist, er war einfach nicht gut genug. Max hätte gute Qualität als Spieler gehabt, aber Max wäre manchmal besser in der Uwe Seeler Traditionself aufgehoben gewesen, weil das Tempo und seine Dynamik in dem Spiel einfach auch ein Stück zu wenig waren. Die Gründe waren leistungsmäßig nicht das, was im Hotel passiert ist. Ja, und er hat ja auch irgendwie noch sinngemäß gesagt, hier geht's halt um Fußball und nicht um Poker, weil Max Kruse berühmt berüchtigt ist, dass er gerne bei Pokerturnieren abhängt, da er ja auch mal Geld gewinnt und dann auch mal 70.000 Euro im Taxi stehen lässt. Kam ja auch schon vor.
Ja, richtig.
Also das sind schon krasse Aussagen vom Jogi.
Aber wirklich, hättest du diese Aussagen denn von unserem Bundes-Jogi so klar erwartet?
Ehrlich gesagt, tatsächlich nicht. Also ich kenne Jogi Löw als sehr diplomatischen und eher zurückhaltenden Kommunikator in der Öffentlichkeit. Und da teilt er ja schon für seine Verhältnisse echt richtig aus.
Ja, finde ich auch. Und das hat natürlich dann auch Max Kruse nicht unkommentiert gelassen, hat dann wieder seinen Podcast genutzt und hat dann eben auch gesagt, es ist ja immer so, wenn das Thema überhaupt nicht so stimmt, wie man es erzählt, dann reagiert man eigentlich gar nicht darauf. Dann reagiert man souverän und entspannt und sagt, es hatte Leistungsgründe. Aber dass er aus der Haut gefahren ist, das kennt man von ihm nicht und wäre so eine Art Schuldeingeständnis.
Well, ja gut. Well,
wir werden es nicht rausfinden, glaube ich.
Ich würde auch sagen, wenn was gar nicht stimmt, dann gar nicht drauf zu reagieren, ist er auf jeden Fall auch nicht immer der richtige Kommunikator.
Also ich glaube, da hat Max Kruse auch so ein bisschen seinen eigenen Blick auf die Dinge. Wer weiß, wie es gewesen ist. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte und die bringt uns jetzt in die vergangene Woche. Da hat sich Max Kruse nämlich ausführlich in seinem Podcast Flatterball über Niko Kovac geäußert. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe die Folgen, sie haben zwei Folgen über Trainer gesprochen, ich habe sie gehört. Man muss schon den beiden zugute halten, dass sie sehr offen über die Themen diskutieren. Ja, sie sind beides keine Bundesliga-Profis mehr und haben sich wohl gesagt, jetzt erzählen wir auch mal, wie es wirklich war. Das ist auch okay. Wir sind für eine offene und eine transparente Kommunikation. Ja. Und trotzdem gibt es da vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt auch Grenzen. Aber es war auch schon so, dass Martin Hanig sehr offen auch über seine Trainer gesprochen hat. Über Alexander Zorniger, den er beim VfB hatte, wo es nicht so richtig gepasst hat. Auch über Thomas Schaaf hat er gesprochen. Ja, die Werder-Trainer-Ikone neben Otto Rehhagel. Und auch da hat er gesagt, ja, mit jungen Spielern konnte er nicht so, er hat kaum einen guten Morgen rausgekriegt, wenn er morgens in die Kabine gekommen ist. Ja, also auch Hanig hat schon sehr offen gesprochen. Und das hat möglicherweise dann auch Kruse dazu bewogen, auch noch mal etwas offener über Niko Kovac zu sprechen.
Genau, und er hat unter anderem Kovac als charakterlich absolute Katastrophe bezeichnet. Und jetzt wörtliches Zitat, Nico hat ja so seine spezielle Art, eine Mannschaft zu rasieren. Ich glaube, er will relativ frühzeitig zeigen, dass er so der Platzhirsch ist, dass er das Nonplusultra ist. Mhm. Deckt sich ein bisschen mit dem, was wir ja vorhin schon angesprochen haben und zumindest mal vermutet haben. Ne?
Ja, das ist schon so. Und dass das auch so rüberkommen kann, das kann ich auch total nachvollziehen. Was ich interessant fand in dieser Podcast-Folge, er ist da eigentlich immer so relativ locker und eigentlich ist Martin Hanig derjenige, der die Themen vorbereitet. Aber in diesem Fall hatte er für jeden Verein, den Kovac trainiert hat, einen Spieler parat, den er auch tatsächlich rasiert hat. Also er hat sich augenscheinlich darauf vorbereitet. Ja. Und dazu zählen halt eben Spieler wie bei Eintracht Frankfurt, als Niko Kovac dort vor Ort war, Alexander Meyer, der plötzlich nicht mehr berücksichtigt wurde. Und Niko Kovac hatte ja auch mit Thomas Müller seine Schwierigkeiten, hat ihn auf die Bank gesetzt. Also von daher, und kann das schon auch sein, dass das ein Vorgehen von Kovac ist, ist natürlich schwer zu belegen.
Mhm. Und dann war es bei Wolfsburg ja nun so, als Kruse unter Kovac gespielt hat, dass er genau 5 Spiele gemacht hat und war angeblich in gutem Fitnesszustand, war top vorbereitet.
Nach seinem Bemessen zumindest, ja.
Genau. Und dann erzählt er eben auch im Podcast, eine Woche nachdem das Transferfenster schließt, rief mich der Trainer rein und sagte, Max, du gibst der Mannschaft keinen Input, du spielst kein Spiel mehr unter mir. Da denke ich mir, wie asozial ist das bitte?
Ja, auch da, wir waren nicht dabei. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auf den ersten Blick natürlich eine schwierige Situation. Also wenn Niko Kovac dann sagt, ein paar Tage nachdem das Transferfenster geschlossen ist, sorry Max, du bist hier raus, das hätte man vielleicht auch erwarten können, dass er das eine Woche vorher schon mal sagt, dann hätte vielleicht Max Kruse noch einen anderen Verein finden können. Das ist schon grundsätzlich möglich, dass der Zeitpunkt dieser klaren Aussage von Kovac
und ganz ehrlich, so eine klare Aussage, was soll die Scheiße? Also ich meine, nach dann ein paar Spieltagen, du kannst doch auch eigentlich nicht einem gestandenen Spieler sowas vor den Kopf hauen. Also selbst wenn er jetzt gerade nicht in der Form ist, dass du ihn jetzt spielen lassen willst, musst du ihn doch eigentlich irgendwie bei der Stange halten und doch sagen, pass auf, häng dich mehr rein im Training, dann spielst du auch wieder, als ihn auch motivieren. So eine Aussage, das heißt ja eigentlich, du kannst machen, was du willst, du kannst dich anstrengen im Training, wie du willst, du spielst hier nicht mehr. Ja. Ich finde, das macht man einfach nicht. Und das ist dann auch wieder genau so ein Trainerstil. Also was soll das?
Ja. Ist auch nicht im Sinne des Vereins, weil man muss natürlich auch einfach sagen, Max Kruse konnte seinen Vertrag dann auch einfach aussitzen. Er hat auch ein paar Euro verdient bei Wolfsburg wahrscheinlich. Also da wäre es auch im Sinne des Vereins ja viel cleverer gewesen, ihm vorher schon mal ein Zeichen zu geben und zu sagen, wir werden Max Kruse hier vorher los und sparen seine Gehaltskosten ein, kriegen vielleicht noch eine kleine Ablöse. Ja. Also auch das war nicht im Sinne des Vereins geregelt.
Richtig. Und ich glaube auch nicht im Sinne der Mannschaft, weil wenn ich das als Mitspieler mitbekommen würde, fände ich das ja auch nicht geil, würde ja auch denken, was ist denn mit dem Trainer los? Also was soll der Scheiß? Der kann uns ja auch noch helfen.
Ja, und die Problematik bei der ganzen Sache ist halt noch, dass es wohl auch um Max Kruse damals so eine Gruppe an Spielern gab, die relativ ähnlich wie er dachten, nach Aussage von Max Kruse. Mhm. Dazu gehören halt Renato Steffen, Luca Waldschmidt, Maximilian Philipp und eben auch Yannick Gerhardt. Und er sagt halt in seinem Podcast, also Max Kruse, es habe Kovac gar nicht gepasst, so Kruse, dass wir eine Gruppe hatten. Die wurde ja auch gesprengt, alle haben den Verein verlassen. Untereinander haben wir gesagt, der hat ja gar keine Ahnung, wann ist der denn weg? Das sind schon sehr, sehr offene Worte. Kann man machen, muss man nicht. Schwierig ist es, dass mit Yannick Gerhardt, eben einer der Spieler, die er da aufzählt, aktuell auch noch im Verein ist und unter Kovac auch noch spielt.
gespielt hat, in dem Falle jetzt. Ja, das stimmt. Und ich finde ja, bei Janik Gerhardt, der natürlich quasi, als diese Aussagen getätigt wurde, diesen Trainer noch hatte, da geht es natürlich gar nicht. Ich finde aber auch die anderen Namen solltest du dich nennen. Ja. Also wenn du selber im Nachhinein, nach deiner Karriere irgendwie Bock hast, sehr, sehr offen über alles zu reden und teilweise eben auch Dinge zu benennen und Menschen zu benennen, mit denen du deine Probleme hattest, okay, aber dann lass die anderen daraus. Also ich finde, da kannst du keine anderen Namen nennen. Und er hätte ja auch sagen können, ja, da gab es ein paar Spieler, wir hatten so ein kleines Krüppchen, wir waren uns da einig, aber da musst du ja keine Namen nennen. Ja. Die, die da intern dabei sind, die wissen auch, was damit gemeint ist, aber so bringst du natürlich auch diese Spieler unter Zugzwang, die müssen sich dann wieder äußern und Janik Gerhardt hat das ja auch getan, er hat gesagt, das war meine persönlich beste Saison. Ich hatte 10 Scorerpunkte. Das ist für mich Antwort genug. Ich möchte diesem ganzen Thema keine weitere Plattform bieten. Also er war wahrscheinlich nicht so begeistert davon. Nee,
er fand das nicht so super. Und auch der ehemalige VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke fand das nicht so gut. Und natürlich auch Niko Kovac wurde darauf angesprochen. Und er hat auch gesagt, ja, dass das halt mehr über Kruse aussagt als über ihn und über die Mannschaft damals.
Naja, es sagt über beide was aus, würde ich sagen. Ja. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, unabhängig davon, was Kovac für ein Trainer ist oder nicht. Wir haben beide nicht unter ihm trainiert, deswegen können wir das hier final auch nicht beantworten. Max Kruse sollte, glaube ich, bei seiner ganz... Also ich finde die Art cool, um es mal so zu sagen. Mhm. Ich mag ihn, ich mag die offene Schnauze und es ist auch schön, ein paar Einblicke zu erhalten. Aber es gibt halt da auch Grenzen.
Genau.
Und genau diese... Eine dieser Grenzen hat er jetzt mit dieser Aussage schon überschritten.
Genau, das ist so. Und sich kritisch zu den Themen zu äußern, wie du gesagt hast, das mag in Ausnahmefällen okay sein. Aber eigentlich ist es so, ja, über den ehemaligen Arbeitgeber, über das ehemalige Unternehmen äußert man sich eher nicht, sondern belässt es dabei und schaut eher in die Zukunft.
Ja, genau. Keine schmutzige Wäsche waschen ist auf jeden Fall immer eine gute Idee.
Genau.
Kommen wir last but not least noch zu einem anderen großen Trainer, einem größeren Trainer als Niko Kovac, um es mal so, kann man das, doch, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich meine, Niko Kovac hat auch ein bisschen was gewonnen, aber okay, kommen wir einfach zu Christian Streich.
Zumindest ist Christian Streich nicht gefeuert worden.
Und Christian Streich ist nicht gefeuert worden. Das ist Niko Kovac
schon öfter passiert.
Hat es auf die Jürgen Klopp-Art gemacht und hat bekannt gegeben, dass er zum Ende der Saison den SC Freiburg als Cheftrainer verlässt und damit seinen Vertrag nicht nochmal verlängert. In den vergangenen Jahren hat er öfter schon seinen Vertrag dann jeweils um ein Jahr verlängert.
Genau.
Das macht er jetzt nicht. Und wir haben hier die Vita von Streich. Ich glaube, wir müssen es nicht im Detail hier ausbreiten. Also Fakt ist, der Mann war 29 Jahre bei diesem Verein. Mhm. Also ihn verbindet natürlich wahnsinnig viel mit Freiburg. Und er war jetzt 12 Jahre lang Cheftrainer, hat den Verein geprägt wie kein anderer. Es gab viele, viele Erfolge. Gab einen Abstieg, auch zwischendurch wieder aufgestiegen, Europapokal. Also der Mann hat alles erreicht und er sagt dann jetzt in einem Videostatement, ich möchte euch gerne mitteilen, schweren Herzens, sehr schweren Herzens, dass ich im Sommer meine Tätigkeit als Trainer beim SC Freiburg nicht fortsetzen werde. Und er sagt eben, nach 29 Jahren ist es der richtige Zeitpunkt, um Raum zu geben für neue Energien, neue Leute und neue Möglichkeiten. Und wir haben ja vor ein paar Wochen schon über sein außergewöhnlich offenes Interview mal debattiert, was er geführt hat, wo er unter anderem sagte, ich spüre, dass ich älter werde, die Kraft schwindet. Ist das jetzt also die Konsequenz seiner Worte von damals?
Ja, ich würde sagen, absolut. Und das ist ja auch, wenn man es mal kommunikativ betrachtet, sehr schlau, im Herbst quasi zu sagen, boah, ich merke, es wird eng bei mir. Ja, es reicht noch, aber es wird eng bei mir. Und dann ist es ja auch jetzt der logische Schritt, in alle Richtungen zu sagen, ich habe es mir gut überlegt, aber ich lasse es in Zukunft sein.
Ja.
Von daher, ich kann es komplett nachvollziehen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, auch welche Anspannung Manager, aber in dem Fall natürlich auch Trainer von Fußballvereinen auf der allerhöchsten Ebene eben haben. Von daher, und wie du es beschreibst, ne, 29 Jahre im Verein, 12 Jahre Cheftrainer vom FC Freiburg, viel erlebt, viel aufgebaut. Also
viele kein Körner gelassen
auf jeden Fall. Halt definitiv kein klassischer 9-to-5-Job, sondern halt eigentlich immer on fire und immer mittendrin und immer wieder auf der Suche nach dem nächsten taktischen Kniff, auf der Suche nach dem nächsten Spieler, den er in sein Team einbauen kann. Also von daher, ich kann das schon absolut nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, reicht für mich.
Und glaubst du, es reicht ihm jetzt gänzlich? Also meinst du, er geht jetzt mit, ich glaube 58 ist er, in den Ruhestand oder nimmt er sich ein Sabbatjahr, wird nochmal Trainer oder siehst du ihn bei Freiburg irgendwie in einer anderen Position?
Also ich drehe die Frage mal um, könntest du dir Christian Streich bei einem anderen, sagen wir mal Bundesliga-Team als Trainer vorstellen?
Schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Er ist halt so verbunden mit diesem Club, nicht, dass es nicht möglich wäre, aber ich glaube, er wird sich das nicht antun. Also ja. Ich glaube, er fühlt sich wahnsinnig wohl in Freiburg, da jetzt irgendwo anders nochmal hinzuziehen. Also mein Bauchgefühl sagt mir eher, er bleibt in Freiburg, vielleicht wieder in den Jugendbereich mehr bei Freiburg oder eben in eine Position im Vorstand?
Also ich glaube, der Verein, das muss ja nach 29 Jahren so sein, wird ihm massivst ans Herz gewachsen sein. Also dass er in irgendeiner Form diesem Verein erhalten bleibt, das kann ich mir definitiv vorstellen. Aber ich sehe ihn, und das sage ich jetzt hier mal so ganz klar, definitiv nicht bei einem anderen Verein wieder Trainer sein. Ich glaube, das wird er nicht tun. Christian Streich wird seine Trainerlaufbahn jetzt am Ende dieses Jahres oder dieser Saison beenden.
Freunde, das sind natürlich Aussagen, die können wir dem Jens dann in ein paar Wochen oder Monaten nochmal schön vorhalten,
ja, wenn gerne,
dann alles anders gekommen ist und Christian Streich beim FC Bayern unterschrieben hat.
Wir schauen mal.
So, und aber natürlich müssen wir dann noch die Frage stellen, wer wird denn jetzt der nächste Trainer in Freiburg?
Ja, ich glaube, Freiburg wird den Freiburger Weg gehen, den sie in der Vergangenheit ja auch schon immer mal beschritten haben. Also Christian Streich ist ja auch, glaube ich, aus der U23 damals hochgekommen. Mhm. Ich glaube, dass sich die Freiburger in ihrer Haut im Moment ganz wohl fühlen. Also wenn man es mal vergleicht zum Beispiel mit Mainz 05, die ja auch viele Jahre diesen Weg gegangen sind und Spieler hochzuholen, die in Jugend oder in der U23-Mannschaft dann trainiert haben.
Trainer meinst du?
Trainer, ja. Sorry. Und die haben sich ja jetzt bewusst dafür entschieden, mit Bo Henriksen einen anderen Weg zu gehen. Mhm. Ich glaube, die Freiburger stehen doch super gut da, so gut wie noch nie in ihrer Geschichte. Das heißt, warum sollten sie von diesem Weg jetzt abgehen und warum sollten sie nicht vielleicht auch einen Vertrauten von Christian Streich damit reinholen, der vielleicht schon auch ein paar Jahre im Verein ist, vielleicht auch schon unter ihm gespielt hat. Also von daher, warum sollten sie diese Tradition nicht fortführen?
Also du denkst an Julian Schuster?
Ich denke an
Julian Beispiel, Schuster. Genau, Ex-Kapitän der Freiburger und 10 Jahre lang im Einsatz. Das wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Thomas Stamm wurde auch schon mal diskutiert, der die Drittligamannschaft trainiert. Ein interessanter Name, den würde ich gerne zumindest nochmal mit reinwerfen, Urs Fischer von Union Berlin, uns in bester Erinnerung. Einfach so vom Typ, könnte man den sich doch da aber auch vorstellen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich sag auch mal, von Freiburg in die Schweiz ist ja auch nicht so weit.
Ja, genau.
Von daher, ja, das könnte tatsächlich eine externe Lösung sein, die vielleicht auch in der einen oder anderen Form Sinn machen würde, ja. Ja.
Ich denke auf jeden Fall, dass die Freiburger Führung ja nicht überrascht war von Streichs Ankündigung.
Nee,
und
Sportvorstand Jochen Seier hat auch gesagt, wir haben in den letzten Jahren immer schon, weil es Phasen mit gewisser Unsicherheit gab, auch mit seinem Wissen Gespräche geführt.
Mit anderen Worten, die werden auf jeden Fall was im Kopf haben, was dann wahrscheinlich auch zeitnah verkündet wird.
Ja, du hast es ja eben schon gesagt, sie haben ja immer nur von Jahr zu Jahr verlängert oder er hat von Jahr zu Jahr verlängert und das war teilweise auch schon relativ spät in der Saison, also von daher mussten sie vorbereitet sein und das ist doch der beste Weg, so wie wir das ja auch hier immer sagen, wenn Vereinsführung, Trainer auch wirklich zusammenarbeiten, beide wissen, was auf dem Spiel steht, beide kommunizieren miteinander, führen die Gespräche, das ist doch perfekt. Von daher, sie sind vorbereitet, sie werden vorbereitet sein, genauso ist es beim FC Liverpool und bei Jürgen Klopp. Auch die haben nicht aus dem Statement von Kloppo erfahren, dass er aufhört. Auch da wird schon vorbereitet worden sein. Von daher, beim SC Freiburg stelle ich mir das nicht anders vor.
Mich würde wirklich mal eine Statistik interessieren, die Quote der Trainer, die einen Verein verlassen haben, die das selbstbestimmt getan haben, im Vergleich zu denen, die gefeuert worden sind. Weil ich könnte mir vorstellen, die das selbst entscheiden, das sind wirklich nur ein paar Prozentpünktchen. Ja. Ne? Wenn du jetzt mal alle Trainerwechsel dir so der letzten Jahre anguckst.
Hat denn Tuchel das bei den Bayern selbst entschieden oder wurde er gewechselt?
Nee. Also das ist, ich glaube, bei Tuchel ist das relativ eindeutig, dass das zwar so kommuniziert wurde im beiderseitigen Einverständnis, aber das ist wahrscheinlich wie bei der einen oder anderen Beziehung auch, wo man sich dann auch offiziell nach außen hin in beiderseitigem Einverständnis trennt und trotzdem es aber meistens eine treibende Kraft gab, die das so mit initiiert. Naja, wir schauen mal. Aber jetzt erstmal Nationalmannschaft am Wochenende.
Ja, Blick auf die beiden Spiele.
Und natürlich werden wir kommende Woche darüber reden, das ist ja klar, was da so passiert ist beim DFB, bei Julian Nagelsmann mit seinem Kader. Ich hab richtig Bock drauf. So, und das war hier das Zeichen aus dem Off.
Das war der Gong, ja.
Das war der Gong aus dem Off. Wir wünschen euch eine schöne Woche, gutes Spiel am Wochenende. Schauen wir mal, was wird. Bleibt stabil. Ciao, ciao.
Ciao.
Defense Jens, Defense Jens, la 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 la